Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Dieser Podcast ist für Unternehmer und Führungskräfte, die viel Verantwortung tragen. Für Menschen, die ein Unternehmen oder Teams führen und gleichzeitig spüren, dass es nicht reicht, wenn etwas läuft, sondern dass es wirklich tragen muss, auch dann, wenn sie selbst einmal nicht können. Heute habe ich einen Gast bei mir, mit dem ich kein klassisches Interview führe, sondern ein echtes Gespräch auf Augenhöhe. Claudius Finkbeiner, Rechtsanwalt, Notar und Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Claudius arbeitet genau dort, wo es für Unternehmer ernst wird. Er kennt die Situation, in denen Dinge nicht geregelt sind. Er weiß, was passiert, wenn Entscheidungen aufgeschoben werden, rechtlich, wirtschaftlich und persönlich. Und er bringt eine Tiefe mit, die aus jahrelanger Praxis kommt, aus Sanierung, Insolvenz, Vertragsgestaltung und vorbeugender Rechtsstruktur. Was ich an Claudius besonders schätze, er denkt Recht nicht isoliert. Er betrachtet immer das Ganze, Unternehmen, Vermögen, Familie, Verantwortung und Zukunft. Und genau deshalb ist seine Arbeit nicht nur juristisch sauber, sondern unternehmerisch relevant. Warum passt dieses Gespräch so gut in dieses Format zu Bock auf Business und zu meiner Arbeit? Ich begleite Unternehmer, die nicht unklar sind, sondern innerlich im Konflikt stehen. Die Verantwortung tragen, Entscheidungen vermeiden und damit ihr Unternehmen immer stärker an sich binden. Meine Aufgabe ist es, durch diesen inneren Konflikt zu führen, Verantwortung zu klären und den Raum zu öffnen, in dem Entscheidungen möglich werden. Claudius sorgt dafür, dass diese Entscheidungen rechtlich tragen. Ich sorge dafür, dass sie überhaupt getroffen werden. In dieser Folge sprechen wir gemeinsam darüber, warum Vermeidung eines der größten unternehmerischen Risiken ist, wie rechtliche Klarheit echte Entlastung schafft und was es braucht, damit ein Unternehmen stabil funktioniert, auch ohne den Unternehmer im Zentrum. Ein Gespräch über Verantwortung, Reife und unternehmerische Freiheit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Bock auf Business, lieber Claudius Finkbeiner.
Guten Morgen, Dirk. Vielen Dank für diese warmen Worte und die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Claudius, Einstiegsfrage bei Bock auf Business. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählen denn deine Klienten und dein Umfeld über dich?
Oh, das ist eine sehr berechtigte Frage. Wie alle Menschen hoffe ich im Guten in Erinnerung behalten zu werden. Und vielleicht auch vermisst zu werden. Das hoffen, glaube ich, wir alle. Das dürfte das Oberthema sein. Und ich hoffe, dass ich, und dann hofft man natürlich, dass man in Erinnerung bleibt. Und das kann ich vor allen Dingen dadurch, das würde ich bei mir dadurch hoffen, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch mein sonstiges Umfeld, einen Mehrwert durch mich, meine Anwesenheit, meine Arbeit, mein Input bekommen haben, der sie weitergebracht hat oder stabilisiert hat, ihnen eine Stütze war, ein Anker. Ja. Das,
mega.
Ohne jetzt tiefer eingestiegen zu sein, gedanklich in das Konstrukt, das wäre das Erste, was mir dazu einfällt.
Mega cool. Du, ich werde auch nachher noch ein paar Themen oder ein paar Fragen stellen, die ich dazu geführt habe, auch das zu machen, was du heute tust. Aber Lass uns mal gleich mal den Pfeil absolut in die Mitte reinschießen. Wir beide arbeiten ja mit Unternehmern, inhabergeführten Unternehmern aus dem Mittelstand, auch aus dem kleinen Unternehmertum. Und wir merken ja immer, dass viele Entscheidungen, viele Themen entweder gar nicht angegangen werden, obwohl wir es wissen. Also ich auch als Unternehmer damals stand in ähnlicher Situation und wir machen es nicht. Wir haben da irgendwo einen inneren Konflikt, hält uns irgendwo ab, relevante Entscheidungen oder auch relevante juristische oder rechtliche Themen zu klären. Woran liegt das? Was ist da deine Erfahrung?
Also das dürfte ein wiederkehrendes Motiv auch in deiner Arbeit sein, die Angst vor Veränderung, die sich ja dann vor allen Dingen auf unbequeme Schritte bezieht. die ist sehr hoch. Und das Zweite ist natürlich der innere Schweinehund. Ne? Also, wenn ich jetzt mein Produkt nehme, Beratungsleistung, dann gehst du die wenigsten Juristen, also warum kaufen Menschen Sachen? Ja? Menschen kaufen Sachen und Dienstleistungen und Dinge, weil sie sich entweder besser fühlen wollen oder weil sie Schmerz verhindern wollen. Diese beiden großen Motive gibt es. So. Zum Anwalt gehst du in der Regel nur zum Schmerzvermeiden. Und in der Regel tust du das nicht strategisch, leider, so, sondern manche tun das auch, das sind echt sehr weit denkende Menschen. In der Regel tust du das, wenn es akut wehtut. Und akute Verluste drohen, akute Existenzängste da sind. Und das ist häufig der Hintergrund.
Ja. Kann ich eins zu eins unterstreichen, weil mir sind es andere Faktoren. Wenn eine Erschöpfung eintritt, wenn ein Burnout kommt, auch wenn die Ehefrau oder der Ehemann sagt, hey, so ein bisschen mehr würde ich dich schon gern sehen. Könntest doch deine Arbeitszeit doch etwas reduzieren. Ja. Solche Themen.
Für mich direkt angesprochen.
Tut mir leid.
Alles gut.
Dennoch, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen, da sind wir drauf eingegangen, was jetzt ja gerade an Konsequenzen ja auch passieren. Also Dinge passieren. Wir nehmen jetzt gerade den Podcast auf. Das wird ja lange da sein. Anfang des Jahres 26. Wir sind mit sehr vielen Insolvenzen gerade, oder sehr viele Insolvenzen werden gerade angemeldet, wie du gerade gesagt hattest. Und es sind ja jetzt mal nicht zwingend immer nur Dinge, wo man sagt, okay, keine Ahnung, meine Kunden haben mich gezahlt und plötzlich bin ich nicht mehr zahlungsfähig, sondern es sind unter Umständen Dinge, die wir schon auch lange vorher erkannt haben oder gegebenenfalls, wo wir hätten handeln dürfen oder wir wollten es einfach nicht wahrhaben. Also ist es ja wirklich relevant, und das wäre mir auch ein Riesenwunsch, dass wir das heute schaffen oder zumindest ein Bewusstsein dafür schaffen, verschiedene Dinge jetzt anzugehen. Erzähl doch mal jetzt aus der aktuellen Situation, was kann denn passieren, wenn ich jetzt heute nicht an die Themen rangehe, und welche Themen sind es denn, die ich heute gegebenenfalls, wo ich merke, uiuiuiui, ist nicht ganz so normal wie sonst, dass ich da ins Handeln komme. Große Frage, ja. Ich weiß, mal ein bisschen nähern, aber das ist
Die Frage kann ich natürlich, ich kann sie ein bisschen strukturieren, weil wir haben auf der einen Seite extrem problematische Rahmenbedingungen, wo der Einzelne überhaupt nichts tun kann. Das sind die exorbitant gestiegenen Energiepreise, das war die Zinswende vor ein paar Jahren, die dazu geführt hat, dass Unternehmensfinanzierung, Unternehmensdefinanzierung viel, viel teurer geworden ist als in der Vergangenheit. Das war, als die Wirtschaft noch brannte, ein Stück weit auch Fachkräftemangel und solche Dinge. Das sind Rahmenbedingungen. Da muss ich gucken, wie ich darauf reagiere, sei es mit Effizienzsteigerungen, um höhere Energiekosten abzufedern, sei es mit innovativer Personalgewinnung, um solche Herausforderungen zu begegnen, dass ich nicht genügend Mitarbeiter habe, um meine Themen abzuarbeiten. Was der Einzelne aber immer tun sollte, sozusagen losgelöst von diesen jetzt gerade gegebenen Rahmenbedingungen, ist in meinen Augen sozusagen eine präventive Struktur sich zu geben. Ich erlebe ganz oft, dass Unternehmen aus Impulsen heraus gegründet werden, dass man sagt, so, jetzt muss es losgehen. Und nachdem man dann Wochen, vielleicht manchmal Monate lang gewartet hat, und jetzt muss es auch noch schnell gehen, am liebsten morgen zum Notar. In dieser Geschwindigkeit, in der man baut und gründet, lässt man häufig die langfristigen Konsequenzen von solchen Entscheidungen außer Acht. Mhm. Ich wünsche mir in diesem Land viel mehr Unternehmer und Menschen, die ihr eigenes Schicksal in ihre eigenen Hände nehmen und Sachen anpacken, überhaupt nicht. Ich würde mir wünschen, dass die bereit sind, etwas mehr Zeit und Energie und Gedankenkraft in Strukturen zu legen. Denn eine erstmal errichtete Struktur aus ihrem Ruhezustand anzupassen in was anderes, ist manchmal wahnsinnig kompliziert. Und wird dann in der Regel auch viel teurer. Und da rede ich dann von so Strukturmaßnahmen wie, macht es überhaupt Sinn, als GbR zu gründen? Ja, klar, geht schnell, ja, aber ich, sobald ich langlaufende Verpflichtungen eingehe, habe ich natürlich eine nicht unerhebliche persönliche Haftung direkt an der Backe. Macht es Sinn, eine GmbH zu gründen ohne Holdinggesellschaft oben drüber? Oder wäre es nicht viel sinnvoller, das von vornherein anzupassen? Zu sagen, ich trenne die risikoreiche Betriebsgesellschaft, wo ich Kundenbeziehungen, langlaufende Mietverträge, Arbeitsverträge und so weiter akkumuliere, von Besitzgesellschaften, wo vielleicht ein Fuhrpark und Maschinen und Immobilien drin sind, die das Unternehmen betreffen. Das sind Strukturelemente, die kann fast jeder für sich treffen. Und selbst wenn man sagt, das will ich alles gar nicht, dann kann man sich zumindest überlegen, was passiert denn mit meiner privaten Struktur? Ist es überhaupt sinnvoll, dass ich Miteigentümer meines Familienheims bin? Ja? Wäre es nicht viel besser? Ich habe damit als Unternehmer, der ein großes persönliches Risiko trägt, nichts zu tun. Und das liegt bei meiner Partnerin, meinem Partner. Selbst wenn im Unternehmen was passiert, kann man da nicht so einfach ran. Das sind die Themen, die man tatsächlich jetzt schon tun kann, immer tun kann, für Strukturen sorgen, die so resilient sind, dass sie auch eine Krise und auch einen Umfall des Unternehmens überleben würden. Oder das Unternehmen leichter machen würden.
Ich würde gerne da nochmal ein bisschen vertiefend rein, auch vielleicht nochmal annähernd mit einem Beispiel aus der Praxis, gerade aktuell, vielleicht jetzt nicht aus der juristischen Sicht. Also ich komme gerade mit sehr vielen Unternehmern in Verbindung, die sehr viele, also die lange Jahre gutes Geschäft hatten. Nehmen wir mal Handwerk. Ich glaube, es war relativ safe vor einigen Jahren. Wir als Kunde haben es gespürt, lange Lieferzeiten, relativ hohe Preise. Das war einfach goldene Zeiten und es war einfach gut. Da kam der Fachkräftemangel eher ins große Thema. Jetzt merke ich immer mehr, wir haben auf der einen Seite immer noch das Thema, die Unternehmer kommen in eine Nachfolgesituation. Das Unternehmen ist die Altersvorsorge. Ich habe immer noch das Thema Fachkräftemangel. Und jetzt kommt noch ein großer Brocken dazu und der ist richtig schwer, Vertrieb zu machen, weil die Auftragssituation nicht mehr da sind. Und die Leute haben teilweise gesagt, sie haben 15, 20 Jahre keinen richtigen Vertrieb mehr gemacht. Wissen gar nicht, wie sie damit anfangen sollen. Also auch hier gilt ja so ein Grundprinzip, irgendwo jedes Unternehmen fängt ja bei Vertrieb und Marketing an, egal welches. Selbst als Anwalt wirst du dieses Thema ja irgendwo mal haben, wenn du beginnst. Was sind so die Themen, wenn du das mal als Beispiel nimmst, was sind so die Themen aus einer juristischen und rechtlichen Sicht, wo einfach unabdingbar sind? Du hast jetzt sehr, sehr coole Beispiele genannt, an die ich rangehen soll von Tag 1, um da eine gewisse Vorsorge zu treffen, auch gegebenenfalls mich als der majoristische und König in meinem Reich, in meinem Unternehmenreich vielleicht so ein bisschen zurückzutreten und zu sagen, hey, Achtung, das sind so die Dinge, an die darfst du achten. Guck dir das an, veränder das.
Ja, es gibt sozusagen, um mich selbst und meine Familie zu schützen, im Grunde genommen vier Verteidigungslinien, die ich um mich herum ziehen muss und die ich zwingend benötige. Das erste ist, dass ich im Unternehmen ein Frühwarnsystem habe. Das bedeutet, in der Praxis, das hört sich jetzt wahnsinnig sophisticated an, ne? Frühwarnsystem. Und es zu installieren ist wahnsinnig teuer. Nein, ein Frühwarnsystem ist ein Liquiditätsplan. Und zwar eine, in die ich Zeit und Mühe investiere, um zu prognostizieren, wie sieht die Situation aus und auch mal nach vorne rechnen zu können. Was kostet mich eine Investition? Schnürt mir das die Liquidität ab? Wann platziere ich die vielleicht am besten? Solche Dinge. Ein Frühwarnsystem, das mich in die Lage versetzt, ein paar Wochen finanziell in die Zukunft zu blicken. Und nicht nur auf sich zu fahren. Das ist Das haben schon, von den kleineren und kleinsten Unternehmen, die ich betreue, haben das die allerwenigsten, was ich wirklich fatal finde, weil das häufig auch die sind mit den wenigsten Rückschlagen. Und dieses Frühwarnsystem verbunden möglichst möglichst hohen eigenen Rücklagen, das ist das Erste. Im Übrigen ist man dazu inzwischen auch rechtlich verpflichtet, eins zu haben. Aber ich weiß natürlich auch, dass viele Unternehmer sagen mir, ja, das kann ich gar nicht. Ein Handwerksunternehmen kann wunderbar Liquiditätsplanung machen. Ne? Die haben Auftragsbücher, die wissen, Projekt X, Y, Z, über das Jahr, das kommt alles, ein Produktionsunternehmen auch, die planen entsprechende Kapazitäten ganz häufig vor. Im Dienstleistungsbereich, du wirst es kennen, also ich kann dir nicht sagen, was ich in 4 Wochen mache. Konkret. Ich habe 2, 3 Gerichtstermine, die sozusagen schon terminiert sind. Das habe ich. Aber ich kann dir nicht seriös sagen, übernächste Woche habe ich im Terminkalender das und das und das und das. Das ist bei mir nicht so. Bei uns kommen viele Sachen rein. Ich betreue natürlich auch viele Mandanten dauerhaft. Aber und viele, denen es so geht, sagen mir dann, ja, da kann ich ja auch keine Planung drauf aufsetzen. Doch, ja, weil du natürlich weißt, was für Umsätze kommen, wenn du am Markt bleibst, das kannst du schon prognostizieren. Das kann eine berechenbare Größe sein, wo du dann sagst, okay, da laufen die Kosten dagegen, das muss ich am Umsatz mindestens mal machen. Das ist auch fürs eigene Team gut, zu wissen, ey, da kommt was rein. Das ist die erste Verteilungslinie. Die zweite Verteilungslinie ist eine vernünftige Absicherungslage, was das Thema Versicherung angeht. Ganz viele GmbH-Geschäftsführer zum Beispiel haben keine D&O-Versicherung, also eine Directors and Officers Versicherung, eine Geschäftsführerhaftpflichtversicherung, die nicht nur in die Deckung eintritt, wenn man verspätet Insolvenzantrag gestellt hat, unternehmerische Fehler gemacht hat, wirklich Kunden geschädigt hat oder Lieferanten möglicherweise, und man einem das Unternehmen dann persönlich ans Leder will oder der Insolvenzverwalter. Da kann man für nicht teures Geld einen relativ hohen Schaden eindecken, zumal die nicht nur die Deckung übernimmt, sondern auch, was ja klassische Aufgabe von Versicherungen auch ist, die Abwehr. Diese Ansprüche. Die zahlen dann auch die Anwälte mit entsprechenden Stundensätzen. Das ist die zweite Verteidigungslinie. Die dritte Verteidigungslinie ist, dass ich im Unternehmen die Strukturen habe, die ich schon bei der ersten Frage genannt habe. Die Auftrennung des Betriebes in Risikoelemente und weniger risikobehaftete Elemente, möglichst in getrennten Strukturelementen. Und die vierte, und das ist dann sozusagen die Situation zu Hause, ich muss gerade als Unternehmer, ich brauche eine Vorsorgevollmacht, die muss notariell sein. Es muss klar sein, wer für mich auftritt, wenn ich ausfalle. Ich muss bestenfalls dafür sorgen, dass meine Familie von all der Krise nichts mitbekommt, wenn bei mir nichts passiert. Auch da Trennungselemente. Ich kann mich rückversichern mit einem Wohnrecht oder so, aber ich muss mich vielleicht davon freimachen, dass das alles mein Eigentum sein muss. Notfallkoffer. Ja, was passiert, wenn?
Ja.
Diese 4 Strukturelemente halte ich ab einer gewissen unternehmerischen Größe von einem 6-stelligen Umsätzen für unerlässlich. Gerade wenn man nur alleine ist von mir aus, ja, aber wenn man Familie hat, gebietet und Mitarbeiter hat und ein Team hat und Menschen, auf die man aufpassen muss, dann gebietet es die Verantwortung, sich dem zu stellen und darum zu kümmern. Und das ist dieses ins Handeln kommen, wo ganz viele Menschen Schwierigkeiten haben.
Ja. Also du hast es jetzt ein wenig relativiert. Ich weiß, du eigentlich willst du es gar nicht relativieren, weil selbst der Solo-Selbstständige sollte es tun.
Ja. Ja,
nicht nur aus eigener Erfahrung, aus eigener unternehmerischer Erfahrung, sondern auch aus Erfahrung in den Mandaten sagen, es gibt nichts Schlimmeres als Liquiditätsenge, was das Thema zurück ins Hamsterrad betrifft, weil dann kannst nicht strategisch arbeiten oder an irgendwelchen kreativen Prozessen entwickeln, wenn dir auf der anderen Seite die Gläubiger oder die Lieferanten hängen und sagen, hey, wo bleibt die Kohle? Ich glaube, es ist eines der schlimmsten Merkmale, die dich in einem Aktionismus halten. Also insofern, vielleicht mal ganz kurz dahingehende Frage. Ich weiß, die kannst du nicht pauschal beantworten. Dennoch, gibt es für dich so eine kleine Faustformel für das Thema Liquiditätsrücklage?
Ja, also meine Empfehlung ist, je nachdem, welchem Guru man glaubt, Berater von mir hat das mal stille Reserve genannt, obwohl das untechnisch, sehr untechnisch ist, weil es eigentlich ein Begriff aus der Bilanz ist. Wir bei uns in der Kanzlei überweisen jeden Monat 10% vom Ertrag. Das heißt, wir nehmen die Nettoeinnahmen und die Nettoausgaben, bevor wir uns selbst als Partner unser Gehalt zahlen, und nehmen davon 10% und tun es in eine Rücklage auf ein Konto, das wir nicht anfassen. Mit dem strategischen Ziel, möglichst eine Liquiditätsreserve von 2 bis 3 Monaten aufzubauen. Wir sind da noch nicht.
Ganz kurz, Zwischenfrage, 2 bis 3%, 2 bis 3 Monate der reinen Kosten oder?
Genau. Reine Kosten. Luxusproblem, wenn dann auch noch die normalen Partnerentnahmen mit dabei wären. Ja, aber, das gibt einem selbst eine gewisse Sicherheit, dass man sagt, okay, ja, der Laden läuft hier weiter, auch wenn ich, keine Ahnung, einen Unfall habe, im Krankenhaus liege und so weiter und so fort. Ich kann hier meinen Verpflichtungen weiter nachkommen. Das erhöht die Bonität ganz enorm, weil die Banken natürlich eigene Rücklagen super gerne sehen. Ja. Und was man nicht unterschätzen sollte, auch wenn ihr extrem vorsichtig mit euren Finanzen seid und mit wem ihr darüber redet, im Betrieb weiß jeder, wie es steht. Selbst wenn man es, der Buchhalter ist ja zum Stillschweigen verpflichtet, aber es kriegen mehr Leute mit, als man denkt. Und wenn die Mitarbeiter wissen, dass Liquiditätsrücklagen geschaffen worden sind und die eigenen Löhne über einen Zeitraum X safe sind, dann gehen die mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit, als wenn sie merken, okay, wir leben hier nur von der Hand in den Mund. Und das ist wirklich mein Appell, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen intern Geld griffbereit hat, um einen gewissen Runway zu haben. Manche machen diese Reserven auch außerhalb, dass sie Gesellschafter Darlehen geben können, wenn was ist. Das kann man auch so handhaben. Wir haben es sozusagen bei uns in der Partnerschaft tatsächlich auch vertraglich festgelegt, dass wir 10% vom Erlös in die Rücklage tun.
Sehr stark. Sehr stark. Ich glaube, das ist eine gute Faustformel. Also ich denke, man sagt mal 3 Monate die Kosten safe. Ja. Hilft dir, hilft auch zur Mitarbeiterattraktivität. Ja. Sagen, okay, Mensch, der Chef, der haushaltet damit gut und du hast noch einen Faktor angesprochen. Brauche ich doch mal Geld? Will ich doch mal eine Investition machen, weil es gerade vielleicht notwendig ist? Wir haben auch vorher gesprochen über die technologischen und digitalen Veränderungen. Vielleicht muss ich eine Investition schnell machen, um mein Unternehmen. Und
dann kannst du meinen Eigenanteil, den die Bank ja häufig auch sehen will, auch direkt darstellen.
Ja, mega cool. Ich würde noch mal gerne auf dieses Thema Vermeidung von Entscheidungen gehen und jetzt auch noch mal vielleicht so auf diese Thematik Unternehmer, was den Unternehmer an sich betrifft. Du hast vorher angesprochen, es müssen Vollmachten gemacht sein und so weiter und so fort. Ich kann mich erinnern, mein Vater war auch so einer, der große Unternehmer, alles gemacht, war auch sehr, sehr stark in das Thema Umsetzung. Aber Testament, Nachfolgevereinbarung, ich glaube, also ich will jetzt nicht zu tief da reingehen, aber es war nicht viele Wochen vor seinem Tod. Und der kam nicht mit 30, der kam in einem anständigen Alter. Und wie gehst du um, wenn du solche Unternehmer vor der Nase hast, gerade im Hinblick auch auf all die zuhören und heute sagen, okay, Claudius, ich finde dich zwar toll, aber
wie gehe ich mit Menschen um, die damit konfrontiert sind, dieses Thema für sich ignorieren? Ich erlebe in meinem Beruf immer wieder Unternehmer, teils jenseits der 60, teils jenseits der 70, die sich erstens überhaupt keine Nachfolgegedanken für ihr Unternehmen machen. Die sagen, ich bin fit, in meinem Laden hat sowieso keiner eine Ahnung. Und wenn ich dann mal darauf hinweise, dass man zumindest mal einen Prokuristen bestellen sollte, damit irgendjemand mal bei der Bank unterschreiben kann, wenn man nicht da ist, dann wissen die ja alles. Ja, so. Und also das ist wirklich, das ist sehr erstaunlich. Also da predige ich manchmal auf die Menschen eigentlich so auf so ein totes Pferd. Und auf der anderen Seite erlebe ich dann mal die erstaunlichsten Geschichten, weil neulich jemand zu mir ins Notariat kam und sagte, er war 101. Und sagte, es sei jetzt langsam Zeit, sein Testament zu machen.
Respekt.
Respekt, ja. In Königsberg in Preußen geboren, ja. Der Geburtsurkunde. Das war also schon, ich kann tatsächlich in so einer Situation immer nur wieder auf den uralten Trick der Horrorgeschichten zurückgreifen, indem ich dann einfach erzähle, was mit Leuten passiert ist, die nicht vorgesorgt haben, wo dann die Familie in echte Schwierigkeiten gekommen ist und solche Sachen. Weil du musst plastifizieren in der Beratung und wirklich ganz konkret darstellen und sagen, so könnte es schlimmstenfalls aussehen, dein Worst-Case-Szenario. Und auch dich kann es betreffen. Überleg dir gut, willst du das? Und nur dann kann man damit durchdringen, weil du diesen Mechanismus, oh Gott, mein eigener Tod, den bekommst du sonst nicht durchdrungen.
Ja. Also ich kann das wirklich aus der Praxis hier berichten. Ein junger Unternehmer, 44 Jahre alt, auf einer hier in Ostdeutschland auf einer Jugendweiheveranstaltung zusammengebrochen. Vier Wochen noch überlebt, in der Zeit zahlungsunfähig und dann gestorben, keine Vollmachten. Ein florierendes Unternehmen, eine Familie, die glücklich war und danach wirklich gar nichts mehr da. Also auch für die hinterblieben. Ich glaube, es ist keine Bagatelle. Und es geht ja auch nicht ums eigene Ego. Also ich kann bitte wirklich jeder, der jetzt zuhört, sagt und hat diese Sache noch nicht geregelt. Das ist das Minimum an Verantwortung, das wir tragen. Also für alles, für unsere Familie, für unsere Belegschaft, auch wenn es uns dann nicht mehr gibt, aber das ist ja furchtbar.
Nein, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Es muss jemand da sein, der den Betrieb zumindest formal übernehmen kann. Es muss jemand da sein, der dann in meinem Namen eine Gesellschafterversammlung abhalten kann, mich als Geschäftsführer abberufen kann, eine neue Geschäftsführung bestellen kann, dafür sorgen kann, dass die nötigen Maßnahmen ergriffen werden. Das ist wirklich das absolute Minimum, was da sein muss. Und das ist eine Frage sozialer Verantwortung gegenüber den Allernächsten, aber eben auch gegenüber dem Team und den Kunden und den Lieferanten und den Unternehmen, die mit unserem Unternehmen wiederum zu tun haben.
Ja. Ja. Du hast vorher Risikokoffer gesprochen. Wenn jetzt jemand hier gerade zuhört und sagt, okay, Mensch, ja, habe ich so in dieser Tragweite noch gar nicht erkannt. Ja, aber was ist denn das alles? Also ich denke mal, du hast von Risikokoffer gesprochen. Ich habe auch in meinem Portfolio eine Risiko-Checkliste dahingehend, dass er sagt, Mensch, da kann ich mal durchgucken, um was geht's denn alles? Muss ja nicht sofort geklärt sein, aber das Bewusstsein da ist. Wie gehst du damit um? Also wenn jemand kommt und sagt, boah, ich habe da, also ja, es ist für mich jetzt relevant, ich muss das Thema klären. Wie geht ihr damit um? Was habt ihr für Tools?
Wir gucken natürlich erstmal die individuelle Struktur an und sagen, okay, was haben wir denn? Wie ist die Ausgangslage? Wie sind die persönlichen Vermögensverhältnisse gestrickt? Und dann gehen wir eben los und sagen, okay, brauchen wir zwingend ein Testament? Sollte es notariell sein, reicht privatschriftlich gegebenenfalls. Wenn ich eine transmortale Vollmacht habe, also eine über den Tod hinausreichende, die bestenfalls auch beurkundet ist, damit ich damit auch Immobiliengeschäfte und Handelsregistergeschäfte machen kann, dann muss ich nicht zwingend ein notarielles Testament errichten. Aber also in den Notfallkoffer gehört auf jeden Fall ein Testament, sei es notariell, sei es privatschriftlich, es gehört auf jeden Fall rein. eine entsprechende Vollmacht, und zwar sowohl für die Vermögensangelegenheiten als auch für die persönlichen Angelegenheiten, bestenfalls gleich mit Patientenverfügung. Dann gehört auch immer dazu, dass das vergessen viele, eine sogenannte Sorgerechtsverfügung. Wenn es nur einen selbst betrifft, ist es weniger das Problem, weil dann die Partnerin, der Partner das Kind oder die Kinder natürlich bei sich hat. Hat man das nicht und ich verunglücke mit meiner Frau einfach mit dem anderen Elternteil gemeinsam, brauche ich auch eine Sorgerechtsverfügung, damit klar ist, wer das Sorgerecht für die Kinder bekommen soll. Das halte ich tatsächlich für zwingend erforderlich. Und daneben geht es tatsächlich um rein praktische Sachen. Zugangsdaten zu irgendwelchen Portalen. Zugangsdaten zum Online-Banking bestenfalls. Ja, so, das ist ja heute alles verknüpft es reichen keine Pins mehr, um sich in irgendwelche Konten einzuloggen, sondern ich brauche dann häufig Face-ID fürs Handy und solche Sachen. Vielleicht auch irgendwo den Handycode hinterlegen, auch wenn mir natürlich klar ist, dass man solche Sachen manchmal wechselt. Manchmal hilft es auch, wenn es so eine Liste mit Konten gibt, wo überhaupt Geld ist. Ja? Alle diese Dinge, diese Informationen müssen gebündelt werden. Und das eben möglichst, Notfallkoffer klingt so wahnsinnig wichtig,
ja, aber Es ist aber auch super leicht, glaube ich. Es ist ja auch wahnsinnig. Ja. Das ist ja ein wichtiges Thema. Also ja.
Und deswegen würde ich halt neben diesen juristischen Dokumenten immer auch sozusagen möglichst konkrete Informationen zusammengefasst haben, damit meine die Menschen, die was für mich regeln sollten, sei es meine Erben, sei es meine Partnerin, mein Partner, das schnell finden können.
Gehen wir noch mal einen Sprung in das Thema Insolvenz. Auch ein sehr, sehr krasses Thema. Und ich hab das auch erleben müssen und ja, vielleicht auch dürfen. War mir eine große Lehre. Wenn ich so ein bisschen an meine Fehler und meine Zeiten zurückdenke, habe ich immer wieder, also rückblickend haben wir es aufgearbeitet, jetzt ohne mir selber einen Vorwurf zu machen über diese Geschichten, aber es ist selber an mangelnden Entscheidungen, die Auslöser waren mangelnde Entscheidungen, mal viel zu lange an einem Mitarbeiter gehangen, an einer Produktlinie, an einer, was auch immer, oder auch selbst an Kunden. Wir hatten Kunden, die waren schlicht und ergreifend rückbetrachtet einfach zu teuer oder beziehungsweise die Konditionen haben sich nicht mehr gelohnt. Wenn du mal jetzt nochmal in die aktuelle Situation reinguckst und jetzt mal einfach reinfühlst oder reinschaust in die Momente, in der wir Unternehmer dastehen, die gerade vielleicht vor einem Wandel stehen. Wir hatten es vorher gesprochen, da kommt KI, da sind wirklich Geschäftsvorgänge obsolet. Übersetzung hattest du angesprochen. Ja. Oder eben auch das Thema Zinswende, Produktionsstandorte in Europa, sich in den Wettbewerb zu wagen mit Fernost oder wie auch immer. Also wir wissen ja wirklich vermutlich schon und halten die Dinge fest und reiten da weiter, schmeißen vielleicht noch Geld rein in so Themen. Man sagt, wie kann ich, also gehen wir mal von dieser Situation aus, kann auch ein Handwerksbetrieb sein, One-Man-Show, kann ein größerer Betrieb sein. Ich merke, es ist Veränderung notwendig und mir ist das bewusst. Ich denke aber immer, ich kriege das schon selber hin. Was gibst du diesen Menschen mit, die vor dieser Situation stehen? Und wie können sie in einen solchen Prozess reingehen? Vertraulich, weil das ist ja, also ist ja wirklich Hose runter. Und da muss ja wirklich die Hose runtergelassen werden und sagst, so ist es. Und ich kann mich an den Moment erinnern, wo der Moment kam, wo dann wirklich die Liquidität nicht mehr da war. Und jetzt musst du die Hose runter. Das ist viel, viel schwerer als vielleicht noch ein Stück vorher. Was kannst du uns da mitgeben, Claudius?
Das Wichtigste ist, wenn ich in die Krise komme und feststelle, egal welche Maßnahmen ich ergreife, und natürlich als Unternehmer sind wir erstmal verpflichtet, kämpfen. Ja? Dafür zu sorgen, dass der Laden wieder nach vorne kommt, die Probleme suchen, analysieren, angehen. A, ich Vertriebsprobleme, das Vertriebsprobleme lösen. Habe ich Produktionskostenprobleme, muss ich die adressieren. Wenn ich merke, dass ich da nicht mehr vorankomme, ist der rechtzeitige Gang im Zweifelsfall erstmal zum Steuerberater. Das ist häufig der erste Ansprechpartner für ganz viele Mandanten, von mir gar nicht der Anwalt, sondern der Steuerberater, und mit dem sich mal mit dieser zweiten Situation zu befassen. Der darf eigentlich rechtlich beraten, aber der kann zumindest schon mal einen Impuls geben in die richtige Richtung. Manchmal ist es auch so, dass von Bandenseite die Leute losgeschickt werden. Und dann ist immer mein Credo, rechtzeitig zum Rechtsanwalt, und zwar zum Spezialisten, Fachanwalt für Insolvenzrecht, ja, und weil ich da leider auch manchmal schlechte Erfahrungen gemacht habe, bestenfalls eine Kanzlei, die keine Insolvenzverwaltung macht. Weil die häufig dann Interesse an dem Insolvenzverfahren haben. Und nicht an der Beratung. Wir machen keine Insolvenzverwaltung, wir machen nur Beratung. Wenn ich weiß, dass die Insolvenzverwaltung ins Spiel kommen muss, dann kann ich die auch ins Spiel bringen. Aber ich habe eine andere Brille auf. Und ich sehe das Unternehmen und ich sehe den Unternehmer und seine familiäre Situation dahinter. Und deswegen ist mein Appell immer, rechtzeitig kommen. Nicht erst warten, bis die Liquidität völlig abgeschnürt ist, denn dann kann ich auch nicht helfen, denn auch wir leben nicht nur von Licht, Luft und Liebe, man höre und staune, sondern es ist ganz wichtig, sich das für sich zu erkennen. Wir brauchen Zeit, auch Vorlauf. Wenn eine Sanierung gelingen soll, sei es außergerichtlich, sei es in Eigenverwaltung, sei es ein Restrukturierungsverfahren, brauchen wir dafür Zeit. Wenn ich am 3. Januar komme und Ende Januar die Löhne nicht mehr bezahle, dann ist für diesen riesengroßen Koffer an Sanierungsmaßnahmen, den der Gesetzgeber vorsieht und der auch da ist, überhaupt keine Zeit mehr. Das heißt, strategisch beraten lassen, wenn ich merke, ich komme in die Krise, losgehen mit sprechen und dann gucken, wie es gestaltet werden könnte. Das Credo ist eigentlich Rechtzeitigkeit.
Also es kann durchaus auch noch eine Menge, selbst wenn die Ertragslage schwierig ist, selbst wenn die Wettbewerb rechtzeitig hinzugehen, kann noch vieles gemacht werden. Auch
klar. Ja. Und dazu muss man natürlich auch sagen, es gibt da spezialisierte Unternehmensberatung drauf, es gibt Anwaltskanzleien. Ich selbst gucke immer in so einer Situation, da bin ich auch völlig uneigennützig, wenn ich selbst helfen kann, dann mache ich es natürlich selbst. Wenn ich eine Insolvenzverwalterkanzlei brauche, weil es zwingend ein Eigenverwaltungsverfahren sein muss, und wir das sozusagen intern von der Manpower nicht darstellen können, weil der Laden zu groß ist, dann schicke ich die dahin. Dann weiß ich aber auch, zu wem ich die schicke, wem ich da vertrauen kann. Dass die mit meinen Mandanten, sondern dann auch meine Mandanten, kein Mist bauen.
Ja.
Wenn man so rechtzeitig kommt, dass wirklich noch was gedreht werden kann, dann schickt auch gerne einen richtigen Unternehmensberater ein, der dann es eher auf der Zahlenebene adressiert.
Ja, mega Beispiel, kann ich auch aus zwei Fällen sagen. Einmal Unternehmen mit 6 Bereichen. Der Unternehmer wäre nie auf die Idee gekommen, dass einer der 6 Bereiche dafür verantwortlich ist, dass das Ergebnis so schlecht ist. Aber der Unternehmensberater oder muss ja nicht mal ein Unternehmensberater sein, ein Externer, kann auch einfach ein Sparringspartner vielleicht sogar sein des Unternehmers. Ja, er sagt, A, bindest du dort Personal, das du Probleme hast zu finden in dem Fall, und B, du gehst sogar sonntags dafür rein, um dieses Geschäftsfeld aufrecht zu halten und hast davon sogar noch einen Verlust. Ja. Wenn du das aufgibst, ist dein Verlust weniger, du hast kein Personalproblem und so weiter und so fort. Oh, da wäre ich nie drauf gekommen. Oder ein anderer Fall, Produktionsbetrieb, mal eine Rechnung gemacht. Ja, was wäre denn, wenn wir die 40 Mitarbeiter in der Produktion vielleicht nicht mehr beschäftigen und die Produktion auslagern würden? Okay, habe ich nie dran gedacht. Wir sind schon seit 80 Jahren Produktionsbetrieb. Da sag, schau mal, Zum einen ist der Deckungsbeitrag höher und zum anderen hast du, auch wenn du gerne die Mitarbeiter halten wollen würdest, aber es ist für die Fortführung der anderen 40, 50 Mitarbeiter unerlässlich, weil auf Sicht kriegst du die Auslastung nicht mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann das nur unterstreichen, wenn da mal jemand reinkommt, nur um eine andere Perspektive zu geben. Die Entscheidung liegt ja dann beim Unternehmer selbst.
Ja, also genau. das ist das Gute. Man gibt ja nicht die Entscheidung aus der Hand, sondern das sind Leute, die einem dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und gerade Unternehmensberater, muss man sagen, die sind deutlich besser als ihr Ruf, weil die eben nicht nur reinkommen und Leute rausschmeißen, sondern die sind in der Lage, mich zu besseren Entscheidungen zu befähigen.
Unbedingt. Also ich habe auch erst, 9 Jahre gebraucht, um den ersten Berater zuzulassen, weil ich immer gedacht habe, ich wusste alles am allerbesten. Und das hat die unternehmerische Freiheit, wenn wir sie so definieren, dass der operative Alltag nicht von mir abhängig ist, das wäre sonst nicht möglich gewesen. Also kann ich auch nur unterstreichen.
Ja, unbedingt. Also ich kann dir nur ein Beispiel sagen. Wir haben jetzt, ich habe letzte Woche bei uns in der Kanzlei, wir sind ja im Grunde genommen auch ein kleines Unternehmen, habe ich das Jahresbudget gemacht. Ja, also wir haben uns hingesetzt und gesagt, okay, was haben wir für Umsätze gemacht letztes Jahr? Wie sah es vorletztes Jahr aus? Wie ist die Planung für dieses Jahr? Wie ist die voraussichtliche Kostenstruktur? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das ausgerechnet. Und ich bin ganz beschwingt aus diesem Treffen rausgegangen, weil ich sagte, okay, wenn das alles jetzt so durchläuft, dann ist das Jahresergebnis wahrscheinlich so und so. Und wenn wir ein bisschen Gas geben, ja, dann läuft es wahrscheinlich darauf hinaus. Und das heißt, ich habe mir selbst quasi die Wurst vor die Nase gehängt, die sonst immer so aus dem operativen Nudeln kam. Also wir haben das erste Mal wirklich eine detaillierte Jahresplanung nicht nur auf Umsatzseite gemacht, sondern auch auf Kostenseite. Und das war enorm beruhigend. Und das kann ich tatsächlich immer nur empfehlen, holt euch einen Berater, die sind im Zweifelsfall nicht teuer, aber die versetzen euch in die Lage, deutlich bessere Entscheidungen zu treffen.
Claudius, ganz kurz, du hast ja wirklich eine super spannende Karriere, wir sind jetzt nicht einzeln drauf eingegangen, aber du hast dich jetzt ja auf einen Themenbereich auch eingelassen, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, die Unternehmer, die gehören auch dahingehend beraten, das ist ein wichtiger Job, auch dieses Thema Insolvenzberatung, das ist ja wirklich, ist ja eigentlich ein No-Go, das ist ja fast wie Vorsorgeuntersuchung, nur noch mal anders. Nein, ist Spaß beiseite. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt so zu gehen? Und was ist so, wenn man mal einfach klassische Frage, so nach ein paar Jahren nach vorne guckt, was willst du erreicht haben?
Okay, blicken wir erstmal zurück. Also ich bin, ich habe die normale Juristenausbildung durchlaufen. Das heißt, ich habe studiert, erstes Staatsexamen gemacht, zweites Staatsexamen gemacht. In der Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen durchläuft man verschiedene Stationen als Referendar. Und ich habe mein Referendariat bei einer Insolvenzverwaltungskanzlei gemacht. War purer Zufall, ein Freund von mir hat mich da akquiriert. Ich hatte eigentlich vor, tatsächlich als Syndikusanwalt diese Station zu machen, also als im Unternehmen, in der Unternehmensrechtsabteilung. Damals war 2008, war Lehman Brothers gerade im Begriff pleite zu gehen. Die Wirtschaft war total in Aufruhr. Und in den größeren Unternehmen hatten die alle deutlich Besseres zu tun, als irgendwelche Referendare auszubilden. Deswegen habe ich dann den Fokus, der landete in einem Insolvenzrecht. Im Nachhinein war das ein totaler Segen, wo ich mir das vorher nie ausgedacht hätte, weil 2008, ich dann fertig war in 2008, waren es vor allen Dingen Insolvenzverwalter der Kanzleien, die Nachwuchs gesucht haben. War ich selbst dieser Nachwuchs, habe dann 3-4 Jahre für ein Insolvenzverwaltungsbüro in Hamburg gearbeitet als Schattenverwalter. Das heißt, ich habe wirklich den Job des Insolvenzverwalters gemacht, bin ins Unternehmen gegangen, wir haben Fortführungen gemacht, wir haben die Gutachten geschrieben, wir haben die Masse verwertet, das heißt Ansprüche geltend gemacht, durchgesetzt und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich ziemlich genau, wie das Innenleben von so einer Insolvenzverwaltungskanzlei aussieht und abläuft. Und dann Und was mich halt immer gestört hat in dieser Situation war, dass die Unternehmer, die da kamen, die Selbstständigen, die da kamen, wenn sie beraten waren, in der Regel insolvenzrechtlich nicht gut beraten waren. Weil natürlich der Speditionsunternehmer mit seinem Fachanwalt für Speditionsrecht und Frachtrecht gekommen ist, der von Insolvenzrecht aber überhaupt keine Ahnung hat und von den Spezifika dieser Situation. Ein Immobilienunternehmer, der dann mit einem Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht kam, oder einem Baurechtler, wo er sagt, ja, die haben echt Ahnung von ihren Themen, aber die haben davon keine Ahnung. Und es war dann wirklich so, wie sagt man im Englischen, you don't go with a knife to a gunfight, ja. Ich hatte das Gefühl, da herrscht keine Waffengleichheit. Und es gab für große Unternehmen gab es schon immer insolvenzrechtliche Beratung, ne? Klar, große Kanzleien haben sowas immer vorgehalten, aber für kleine und mittelständische Unternehmen gab es ganz wenige Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben.
Das war wieder ein unglaublich cooler Podcast in der Reihe Bock auf Business, diesmal mit Claudius Finkbeiner. Ja, ein ganz, ganz krasses und spannendes Thema, Insolvenzrecht, Insolvenzberatung und natürlich auch Vorsorge. Also es ist ein wirklich relevantes Thema für uns kleine und mittelständische Unternehmer, aber auch für uns Führungskräfte. Wenn wir Angestellte Geschäftsführer sind, sind wir in diesen Bereichen genauso involviert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Newsletter abonniert. Da werdet ihr über alle Podcast-Folgen natürlich informiert. Ansonsten könnt ihr den auf jeglichen Podcast-Plattformen den Kanal abonnieren. Würde mich riesig freuen. Ich freue mich auch über Bewertungen, über Anregungen, über welche Themen wir sprechen. Und wenn du ein Gast oder ein Mensch bist, der hier sehr gut in dieses Format passt, sei es ein Unternehmer, der viel erlebt hat, oder eben auch ein Mensch, der gerade mit kleinen mittelständischen Unternehmern zusammenarbeitet, melde dich bei mir. Würde mich riesig freuen. Also, bleibt interessiert, lebt euren Traum und im besten Falle macht euer Unternehmen unabhängig von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Dirk.